Soweit mal die Ankündigung und dann würde ich gerne zur Predigt übergehen und vorher kurz beten. Herr Jesus, wir möchten vor dich kommen und dich bitten, dass du uns heute Morgen erfrischst. Durch dein Wort mach du es lebendig, Herr Jesus. Und begegne du uns zum ersten Mal oder ganz neu heute Morgen. Wir brauchen dich, wir laden dich ein, hier unter uns zu sein und zu wirken durch deinen Geist. Amen. Amen. Wir sind im Psalm 23 und werden den heute abschließen. Kommt was an oben bei euch? Ja, sehr gut. Okay, dazu lesen wir wie die letzten Male den Psalm 23 mal nochmal gemeinsam durch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Interessant bei dem Psalm ist mir aufgefallen, dass er ja am Anfang wechselt von er ist mein Hirte, er weidet mich auf einer grünen Aue, hinzu, und wenn ich schon wanderte durchs finstere Tal, dann bist du bei mir. Und vielleicht ist das schon das Wort für dich heute Morgen. Wenn es dir nicht gut geht, nicht über ihn reden, sondern mit ihm reden. Du bist bei mir, sagt David. Und wenn ich auch wanderte im finstere Tal, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, du bereitest mir einen Tisch. Mit ihm zu reden, nicht über ihn. Ganz wichtiger Punkt. Aber wir sind jetzt im Vers 5 angekommen. Und zwar im zweiten Teil. Wir haben nur die Hälfte des Verses geschafft, letzte Woche sozusagen. Da schreibt David von dem guten Hirten, also Gott, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ja, was bedeutet das? Er war ja Hirte. David war selbst lange Zeit Hirte. Und er überträgt ganz viel von dem, wie er Hirte für an den Schafen war, auf das, wie Gott mit ihm ist. Und er sagt, du salbst mein Haupt mit Öl. Was war eigentlich der Zweck von dem Öl bei Schafen? Hier sehen wir ein Schaf. Und ich bin gerne ein Schaf, muss ich sagen. Man sagt ja, Schafe sind auch dumme Tiere, sagt man so. Aber wisst ihr was, ich bin lieber ein dummes Schaf, das weiß, dass ein Hirte da ist, der auf es aufpasst, als eine smarte Ziege, die irgendwo auf einer Klippe endet und denkt, Mist, hier komme ich von alleine nicht mehr raus. Da bin ich lieber ein Schaf, das weiß, okay, ich sehe den Stecken, ich sehe den Stab, da ist mein Hirte, ich bin in Sicherheit, er ist bei mir. Was war der Einsatz von Öl bei Schafen? Die Hirten haben Olivenöl eingesetzt und zwar zu zwei Zwecken. Zum einen wurden die Wunden der Schafe damit gepflegt. Damals gab es, da kannst du nicht in die Apotheke gehen. Tierarzt war, glaube ich, auch nicht direkt zur Stelle, wenn du gerufen hast. Und Olivenöl war aber da. Gerade zu Davids Zeiten. Richtig gutes Olivenöl aus Israel. Und ja, da wurden Wunden mit versorgt. Das wirkt etwas antiseptisch, das bildet eine Schutzschicht. Aber auch um Schutz vor Fliegen, vor allem um die Schafe vor Fliegen zu schützen, die sich gerne in Ohren und Augen und in der Nase vor allem einnisten. Da gibt es diese besondere Art von Fliegen. Und das Öl wirkt dann als eine Barriereschicht. gegen diese Fliegen, die mögen das nicht, die werden dadurch irritiert und abgehalten. Und was haben diese Fliegen gemacht? Die haben nämlich ihre Nester da abgelegt, in der Nase. Und das ging dann bis in die Nebenhöhlen rein und so, und dann hat das Schaf vielleicht Orientierung verloren, ist verloren gegangen, vielleicht auch deshalb, weil es Orientierung verloren hat, weil es Gleichgewichtssinne und das alles nicht mehr so gut funktionieren konnte, so weit konnte, das konnte lebensbedrohlich werden bei Schafen. Und dazu wurde Öl genommen, einzusalben, balsamieren, die Nase, die Ohren, da wo diese Fliegen sich einnisten konnten, um das fernzuhalten, um die Fliegen zu irritieren. Und wisst ihr was? Fliegen sind in der Bibel auch ein Bild für etwas Böses, regelrecht für den Teufel. Jesus nennt den Teufel an einer Stelle Belzebub. Bel, Gott, Sebub, der Fliegen. Gott des Mists. Und es schwirrt auch einiges, ob wir es wollen oder nicht, herum, dass sich in die empfindlichen Stellen in unserem Leben setzen möchte. Da, wo es richtig Schaden anrichten kann. Und David weiß, er hat seine Schafe mit Öl gesalbt und er weiß, dass er die Salbung des Geistes von Gott sucht, um wen zu irritieren? Sebub, die Fliegen. Dass das fernbleibt von ihm. Das Ganze hat auch eine geistliche, starke Dimension. Weil der Teufel versucht, Frieden zu rauben. Jesus versucht, Frieden zu schenken. Er will uns Frieden geben. Aber wir kennen das, wenn du morgens aufwachst, weil deine Fliege rumschwirrt, oder? Kennt ihr das? Weil es nicht dunkel genug ist oder so. Oder abends, wenn da was ist. Es raubt dir den Frieden. Das will der Teufel bewirken. Der Gott der Fliegen. Und Friede ist auch die Frucht, eine Frucht des Heiligen Geistes. Und David kannte das. David kannte das. Und ja, Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und die Salbung mit Öl ist tatsächlich ein starkes Ritual mit einer starken Bedeutung. Wir tun das hier, wenn wir Gottesdienste mit Gebet für Heilung haben, dann salben wir auch mit Öl. Warum machen wir das? Wir nehmen auch Salböl, das ist eine Olivenölmischung. Da gibt es auch alttestamentliche Vorschriften sogar dafür. Rezepte, weil wir uns in dem Moment bewusst machen, durch das Salben mit Öl, das geschieht normalerweise auf der Stirn, weil wir uns dadurch bewusst machen, wessen Kraft es ist, dass es der Heilige Geist ist, dass es Gott ist, der durch seinen Heiligen Geist etwas tun kann, was wir im Sichtbaren praktizieren, aber er kann im Unsichtbaren dann etwas tun. Das ist dieses Ritual der Salbung mit Öls, was wir auch hier in der Gemeinde praktizieren. Wenn Jakobus schreibt, wenn jemand unter euch krank ist, dann rufe er die Ältesten, dass sie ihn mit Öl salben. Und ich weiß nicht, wenn du Gottes Schutz, wenn du Heilung suchst und brauchst, dann komm doch gerne auf uns zu. Ob es nach dem Gottesdienst ist, ob es an einem Mittwochabend ist, und lass dich doch mal mit Öl salben, mit einem kurzen Gebet. Sag, wo brauchst du Gebet, wo brauchst du Schutz? Und lass das vielleicht an dir machen. In dem Glauben, dass Gott etwas wirkt und tut in deinem Leben. Denn er tut es. Ja, dann gibt es noch das Öl, was in der Bibel zur Einsetzung in ein Amt benutzt wird. Das kannte David auch sehr gut. Er erlebte das. Und es muss für ihn ein besonderes Erlebnis gewesen sein, als er zum König gesalbt wurde. Er wurde von Gott erwählt und eingesetzt. Nicht durch durch eigene Errungenschaften, nicht durch eigene Qualifikation, durch eigene Promotion, sagt man so. Nein, von Gott eingesetzt. Er erlebte das. Und erlebte, wie ein Diener Gottes, der Priester Samuel, zu ihm kommt und ihn mit Öl salbt. Und ich habe hier mal ein Ölhorn. So sah das aus, da passte mindestens ein halber Liter rein. So hat man damals die Sachen transportiert. Und wir lesen das im 1. Samuel 6, 16, 13. Dann nahm Samuel, also der Priester, sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Können wir uns das vorstellen, so ein Ding mit riechendem Salböl? Also wenn wir hier mit Öl salben, das riechst du eigentlich durch den ganzen Saal. Und dann schüttet er das über ihn drüber. Und es fließt über ihn drüber. Der David hat danach wahrscheinlich wochenlang nach diesem Salböl gerochen. Und es war ein so wichtiges Ereignis für ihn. Und nach dieser Salbung sehnt sich David immer wieder: Du salbst mein Haupt mit Öl. Wie ist es heute? Wie ist es heute mit uns? Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Welche Bedeutung hat das heute für uns? Jesus, der sich taufen ließ, der dann vom Geist Gottes in die Wüste geführt wurde, also der Geist Gottes kam auf ihn herab bei seiner Taufe in Form einer Taube und Gott spricht: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dann wird er vom Geist in die Wüste geführt, 40 Tage wird versucht, kommt wieder in die Synagoge, im Geiste, stellt sich vor die gesamte Versammlung, schlägt das Buch Jesaja auf, ein jahrhundertealtes Buch, wo der Prophet Jesaja prophezeit hat, wenn der Gesalbte kommen wird, wie er kommen wird, was er tun wird. Und er liest: Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, zu verkünden die frohe Botschaft den Armen, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Dann schlägt er das Buch wieder zu und alle sind erstaunt, weil sich vor ihren Augen erfüllt, worauf sie immer gehofft haben. Und das ist unsere Hoffnung auch heute Morgen. Wenn du arm bist im Geiste oder arm bist in deinem Portemonnaie und nichts mehr hast, dann ist die frohe Botschaft auch für dich. Jesus Christus ist gekommen, er ist auferstanden, er lebt heute und er ist eigentlich alles, was wir brauchen. Amen. Und wenn du gefangen bist in Ketten durch Süchte, durch was auch immer dich gebunden hält, er ist gekommen, um dir zu predigen, dass du frei sein sollst. Das ist seine Botschaft. Das Gnadenjahr des Herrn ist ausgerufen seitdem bis heute. Was hat das mit uns zu tun? Diese Salbung mit Öl, die Kraft der Salbung, die Kraft des Geistes. Im 1. Johannes 2,20 lesen wir: Euch aber, also uns allen, den Gläubigen, hat der, der heilig ist, also der Gesalbte Jesus Christus, seinen Geist gegeben. Und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Haben wir alle die nötige Erkenntnis, die wir brauchen? Haben wir alle die Salbung durch den Heiligen Geist empfangen? Sind wir uns eigentlich dessen bewusst, worüber wir hier reden? Jesus Christus, der Gesalbte, hat uns gesalbt mit seinem Heiligen Geist. Und auch deswegen praktizieren wir das manchmal, eben diese Salbung mit Öl, weil wir uns bewusst machen, welche Kraft in uns ist und von wem sie kommt. Ja, so viel mal zum Salben mit Öl, zu der Salbung mit Öl, mit dem Geist Gottes, was es heute auf uns bezogen bedeutet. Wir lesen weiter. Vers 5c, also der letzte Teil von Vers 5. David schreibt: Du schenkst mir voll ein. Das hatten wir letzte Woche schon, wir hatten hier den Tisch gedeckt. Und Gott schenkt uns voll ein. So übersetzt es Luther. Im Urtext heißt es eher genauer genommen: Mein Becher fließt über. wir reden über einen Gott des Überflusses. Wir reden hier jetzt nicht von unserem Konto oder unserer Garage, dass das voll überfließen wird, wenn wir uns zu Gott hinwenden. Wir reden davon, wenn es um sein Reich geht, um seinen Willen und um sein Werk in uns, das fängt in unseren Herzen an, da fließt unser Becher über. Es geht um seinen Segen und da übertreibt Gott auch mal gerne. Da lässt er buchstäblich überfließen. 5000 Menschen kamen, um ihn zu hören, ist uns berichtet. Sie waren hungrig, sie hatten nichts zu essen. Und er vermehrte das Brot, das bisschen, was da war, und das für den Fisch, sodass alle satt wurden und sogar 12 Körbe übrig geblieben sind. Eltern haben ihre Kinder zu Jesus gebracht, damit er sie segne, damit er nur die Hand auflege. Was macht er? Er umarmt sie und hat sie lieb. Eine Frau geht zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen, weil sie Durst hat, in der Mittagshitze, weil sie Angst hat vor den Gesichtern von den anderen, weil sie Sünderin ist. Und was bekommt sie? Nicht nur Wasser, sondern lebendiges Wasser. Durch eine Begegnung und Offenbarung mit Jesus Christus, dem lebendigen Sohn Gottes. Und sie, es fließt aus ihr über. Sie rennt, glaube ich, ohne den Wasserkrug zurück in die Stadt und erzählt allen, wie gut Gott ist. Was sie mit Jesus erlebt hat. Es fließt sozusagen aus ihrem Leben sofort über, was sie mit Jesus erlebt hat. Wir haben einen Gott des Überflusses und er möchte reich segnen. Unser Becher fließt über. Und wenn wir über seine Gnade reden, ihr Lieben, wenn wir über seine Gnade reden, die hat er auch im Überfluss. Vergebung im Überfluss. Jesus berichtet von dem Gleichnis mit dem verlorenen Sohn. Der Sohn, der sich das Erbe vor dem Tod des Vaters auszahlen lassen hat, der es verpasst mit Huren, mit allem, mit Feiern, bis nichts mehr da ist, bis alle Freunde weg sind, bis das Geld weg ist und er sich bei den Schweinen wiederfindet und hofft, in dem Schweinestall noch irgendwas abzukriegen. Und was hat der Vater für diesen Sohn übrig? Überfließende Gnade. Der wartet schon am Horizont jeden Tag und sieht, dass der Sohn kommt, zurückkommt, weil er gemerkt hat, ich will zurück zu meinem Vater, da ging es mir gut. Ich will wenigstens sein Diener sein. Und der Vater steht schon da. Und obwohl er nach Schwein riecht, obwohl er alles verpasst hat, kriegt er eine Umarmung, der kriegt einen Mantel, der kriegt den Ring wieder angehängt, wird wieder als Erbe hergestellt. Überfließende Gnade, überfließende Vergebung. Und ich glaube, diese Generalprobe von dem Sohn, ich will wenigstens, was sage ich meinem Vater, das konnte er sich sparen, weil der Vater so viel Vergebung für ihn übrig hatte. Es ist unglaublich, wie viel Jesus an Gnade für uns übrig hat. Im Überfluss. Mehr als wir. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn der ältere Sohn als erster da gewesen wäre. Der hatte nämlich noch einen anderen Sohn in dem Gleichnis, der sich darüber beschwert, dass dieser Typ da wiederkommt, obwohl er alles verpasst hat. Ich war doch immer bei dir. Und für mich hast du keine Party gefeiert. Und er sagt aber, du bist doch, ich bin immer bei dir, du kannst alles haben, was mir gehört, gehört auch dir. Wäre der Sohn als erster angekommen, uiuiui. Da wäre, glaube ich, nicht so viel Vergebung und Gnade geflossen, oder? Ihr kennt das vielleicht auch. So, Gnade, Vergebung mit einem Unterton. Ja, ich vergib dir, aber... Und beim nächsten Mal packst du es wieder aus. Oder, ja, viele von uns kennen das auch. Ja, ich bin ja Christ, ich muss ja vergeben. Irgendwie muss ich es machen. Nee, da ist bei Jesus kein Unterton drin. Überfluss. Überfluss. Aber die Umkehr des Sohnes hat vorher stattgefunden. Die Erkenntnis hat stattgefunden, ich brauche meinen Vater, da gehe ich hin. Und was bekommt er? Überfluss. Vergebung. Ja. Und David sagt, also wir reden hier von Überfluss, und David sagt ja, der beginnt den Psalm mit mir wird nichts mangeln. Und da gibt es keine Eingrenzung. Er sagt nicht, mir wird es jetzt nicht mehr an Nahrung mangeln, mir wird es nicht mehr an Kleidung mangeln, mir wird es nicht mehr an Liebe mangeln, mir wird es an nichts mehr mangeln. Punkt. Er setzt einen Punkt. Ihr Lieben, wenn das so ist, warum sorgen wir uns dann noch so viel und so sehr? Ich spreche da auch zu mir. Ich sorge mich schon sehr viel und so sehr, das gehört auch dazu. Aber wir übertreiben es auch gerne. David schreibt, mir wird an nichts mangeln. Mir wird nichts als Single mangeln. Mir wird auch nichts als Vater mangeln. Mir wird nichts als Kind mangeln. An nichts wird mir mangeln. Warum ist das so? Wir hätten Grund zur Sorge, wenn sich die Schafe um den Hirten kümmern würden. Passiert auch manchmal, dass die Schafe sich über den Hirten stellen und den Chef spielen. Dann hätten wir Grund zur Sorge. Aber wer kümmert sich hier um wen? Der Hirte um die Schafe. Und deswegen wird uns sonst nichts mangeln, ihr Lieben. An nichts. Weil wir haben einen guten Hirten. Und er hat auch einen Ruf zu verlieren. Als Gott mal ausflippen wollte in der Wüste, weil er so sauer war auf sein Volk und es einfach hinter sich lassen wollte, weil sie nicht auf ihn gehört haben, da ruft Mose sinngemäß, wegen deinem Ruf, Gott, wegen deinem Ruf, hab Gnade. Und da sagt Gott, okay. Also wenn es um seinen Ruf geht, den er zu verlieren hat, da ist er treu und gerecht und zuverlässig. Da können wir uns auf ihn verlassen. Und er ist unser Hirte, unser guter Hirte, der uns auf grüne Weiden führt und zu frischem Wasser führt. Und das will ich in meinem Leben erleben. Ich will das erleben. Ich erlebe das immer wieder, aber ich will es bis zum Schluss erleben. Und da ist die Frage, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Wir hatten das in den letzten Wochen auch, dass Jesus in Johannes 10, Vers 2 bis 4 schreibt, der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf. Also die Tür ist Jesus selbst, der Wächter ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist deutet immer auf Jesus hin, immer. Und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm nach, weil sie seine Stimme kennen. Jesus führt, also er ruft, er führt und er geht voraus. Eine ganz entscheidende Sache. Aber wo führt er denn hin? Und eine Sache ist mir so klar geworden bei diesem Psalm, die ich auch erlebt habe, ein Aspekt von Gottes Führungsstil. Denn der Psalm beginnt auch damit, dass Gott uns zur Ruhe führt. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen, im Urtext stillen Wasser. Ey, das ist Gottes Führungsstil, uns zur Ruhe zu führen. Und das Wort hier ist Menuach. Das ist Ruhe und Frieden, was hier für Frische bzw. still gebraucht wird. Ruhe und Frieden. Erlösung beginnt zum einen damit, in dem Erlösungswerk oder Ruhe zu finden, beginnt damit im Erlösungswerk Jesu Christi Ruhe zu finden. Er ist der Friedefürst. Er will, dass wir im Vertrauen und auf ihn und auf seine guten Wege Ruhe finden. Und das ist sein Führungsstil. Wenn wir ihm folgen, wenn wir seine Stimme hören, seiner Führung folgen und uns auf ihn verlassen, ihm vertrauen, dann führt er uns zu Menuach, Ruhe und Frieden. Es gibt unterschiedliche Führungsstile, aber das ist ein Führungsstil Gottes. Und was bedeutet das für uns? Das ist der Beginn jeder Segnung. Das ist der Beginn jeder Segnung, dass wir mit ihm zur Ruhe kommen. Wenn du auf Gott vertraust und über irgendeine Entwicklung in deinem Leben oder über eine Entscheidung in deinem Leben keinen Frieden hast, wer ruft da in dir drin? Es ist ein sanfter, aber entscheidender Ruf. Und wenn du ihn überhörst, Abkürzungen nimmst oder eigene Wege gehst, dann wundere dich nicht, dass du immer mehr Unruhe in deinem Leben hast. Weil wenn der Geist Gottes zu uns spricht, dann führt er uns zur Ruhe und zum Frieden. Und das tut er ganz oft über eine sanfte Stimme, über Unfrieden. Ich habe das so oft erlebt, Unfrieden über gewisse Dinge zu haben, die mich nicht mehr loslassen. Und ich habe gemerkt, ich muss einlenken und ich muss hören. Und es hat mir Frieden geschenkt. Es hat mir meinen Frieden nicht geraubt. Ich habe das erlebt bei meinen Kindern. Wir haben da eine App installiert mit so einem Pizzaspiel, so ein Minigame, aber online. Und dann habe ich gemerkt, hey, der spielt das, das ist harmlos, aber da läuft ja Werbung. Das Ding ist online. Und dann bin ich weggegangen und es hat mich nicht losgelassen. Es hat mich nicht losgelassen. Es hat Unruhe in mir versorgt. Was passiert da? Da irgendjemand hat jetzt Kontrolle über mein Kind. Der kann dem zeigen, was er will in der Werbung. Und ich habe die App jetzt gelöscht. Es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Petrus schreibt, seid nüchtern und wachsam, denn der Feind läuft wie ein brüllender Löwe umher und guckt, was er verschlingen kann. Und wir können doch unsere Kinder nicht dem Feind vor die Tür stellen. Und diese ganzen Medien und, also bei, gut, soziale Medien und diese Bildschirmzeit, das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Aber da braucht ja der Feind noch nicht mal mehr brüllen bei manchen Dingen, weil wir sie ihm hinbringen. Wir müssen da vorsichtig sein. Und wenn du Unruhe empfindest bei etwas, dann geh dem nach. Geh dem nach, bring es unter Kontrolle, limitiere es, grenze es ein, sodass du Ruhe reinkriegst und es wird auch deine Kinder ruhiger machen, da bin ich mir sicher. Da müssen wir drauf hören. Wenn du in einer Beziehung drin bist und es führt dich zu Unruhe, es führt dich nicht zum Frieden, lass es sein, beende das Ding. Und da musst du nicht besonders, du musst für diese Dinge nicht besonders klug sein, sondern einfach der Stimme des Geistes folgen. Das spricht er, das ist seine Sprache, die verstehen wir alle. Da muss man nicht smart sein und gewieft. Bin ich oft überhaupt nicht. Aber ich höre seine Stimme oder seine Führung durch Frieden oder Unfrieden in meinem Leben. Ja. Also, was können wir tun? Wir können darüber nachdenken, in seine Gegenwart kommen. Und gucken, ist das Abwesenheit oder Anwesenheit seines Friedens. Das sind kleine, aber auch große Entscheidungen. In beidem erlebe ich das. In Jesaja 30, 15 lesen wir auch, denn so spricht Gott, der Heilige Israels, in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung, in Stillsein und Vertrauen eure Stärke. Er ist der Friedefürst. Er verwaltet den Frieden. Und darüber spricht er auch zu uns. Letzter Punkt. Wem jagen wir nach? Psalm 23, Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Amen. Und ich finde es irgendwie auch lustig, weil die Eva hat gesagt, ja, es gibt ja diesen Spruch. Schön und gut, sie folgen mir nach, mein Leben lang. Aber wann holen Sie mich denn mal ein? Wann holen Sie mich denn ein? Und ich würde sagen, das ist ein Prinzip, über das wir hier sprechen. Das holt uns nicht ein, es jagt uns nämlich nach. Und das Wort für folgen ist im Urtext etwas, das heißt radab. Das heißt verfolgen, nachjagen. Also ein richtiges Hinterherrennen, jemanden nachjagen. Das ist das, was David hier gebraucht als Wort. Seine Güte und Barmherzigkeit jagen mir nach. Es wird auch benutzt für die Jagd, auf der Saul war, also König Saul, als er dem David an den Kragen wollte, als er den in den Höhlen gesucht hat dort, als David auf der Flucht war, wird dieses Wort radab benutzt. Er jagte ihm nach. Und Gottes Güte und Barmherzigkeit und Gnade folgen uns, jagen uns nach. Amen. Aber was bedeutet das für mich? Also wenn Gottes Gnade und Barmherzigkeit entzückt sind durch meinen Rücken und nicht durch mein Gesicht, dann bedeutet das, dass ich Jesus nachfolgen muss. Meine Aufgabe ist es, Jesus nachzufolgen, ihm nachzujagen und dann passiert etwas anderes. Dann jagen wir seine Güte und Gnade nach. Sobald ich mich umdrehe, sage, ich hab euch, dann ist Jesus weg. Und seine Güte und Gnade, ich weiß nicht, was dann passiert. Ob sie mir dann immer noch nachjagen, dann verjage ich sie vielleicht sogar. Also, Güte und Gnade jagen mir nach. Ich jage Jesus nach. Das ist das Prinzip, was wir hier sehen. Das ist so eine heilige Polonaise, über die wir hier sprechen. Ja? Da fliegen richtig die Löcher aus dem Käse, wenn du das in deinem Leben anwendest und Jesus nachjagst und erlebst, wie Güte und Gnade dir folgen, dein Leben lang. Ja genau, wenn du dich umdrehst, dann habe ich das mal so hier, dann fällst du, stolperst und Jesus geht weiter. Dann hast du den Blick auf ihn verloren. Das ist das, wie es sein soll. Ich folge Jesus nach und seine Güte und seine Gnade jagen mich. Es ist ein gutes Wissen. Solange er vor uns hergeht, laufen sie uns hinterher. Ich muss meinen Vordermann im Blick behalten. Was hinter mir ist, ist sein Business. Ich gucke auf ihn. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist der letzte Satz, der letzte Abschnitt von diesem Vers, den habe ich hier sogar vergessen. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. David wusste, wo sein Heil herkommt. Er fand in der Gegenwart Gottes alles, was er brauchte, in jeder Lebenslage. Er möchte im Haus des Herrn bleiben, immer da. Da geht es auch um die Ewigkeit. Er wusste, dass er da vom Himmel spricht, aber er wusste auch, dass es hier einen Tempel gibt, auf der Erde damals mit der Gegenwart Gottes, wo er ihn immer wieder um Rat suchen kann, Rat fragen kann, in seine Gegenwart kommen kann, den heiligen Gottesdienst dort mitnehmen kann und von ihm erfrischt wird. Im Haus des Herrn bleiben immer da. Das hat etwas damit zu tun, dass Gutes und Barmherzigkeit uns folgen, weil Jesus ist ja hier. Und wenn wir auf ihn schauen, ich erlebe das immer wieder, dass Gute, Güte und Gnade mir auch in seinen Gottesdiensten folgen, durch sein Wort, durch die Predigten im Lobpreis. Und ich würde gerne mit Psalm 27 abschließen. Das ist so sozusagen nochmal so ein Behind the Scenes zum Psalm 23 von David, wo er nochmal ein bisschen mehr Einblick gibt, was das alles für ihn bedeutet hat. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. David schreibt Folgendes: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen. Siehst du dich darin vielleicht, dass da was gegen dich wütet, dass da was gegen dich herrscht? Mich zu verschlingen. Eine andere Übersetzung schreibt, mein Fleisch aufzufressen, das klingt fast nach Krankheit, Krebs oder was auch immer, wovon David hier spricht. Wenn sich ein Heer wider mich lagert, Vers 3, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht, wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. In aller Bedrängnis, in aller Not, was können wir tun? Die Schönheit des Herrn zu suchen, eine neue, frische Offenbarung von ihm zu suchen. Das war Davids größter Wunsch, unabhängig von seinen Umständen, ob es ihm gut ging oder schlecht ging. Egal, was für eine Lebensphase, er suchte die Schönheit und die Gegenwart des Herrn in seinem Tempel. Und Luther übersetzt das hier, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn. Und ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich die Freundlichkeit des Herrn nicht immer wieder durch sein Wort, durch Gottesdienste, durch Gebet erlebt hätte. Ich weiß es nicht. Immer wieder Begegnung mit ihm gehabt. Und ihr Lieben, der Himmel hat uns das Beste gegeben, was er hat. Es ist Jesus Christus. Mit ihm haben wir alles, was wir brauchen. Jagen wir ihm nach, werden uns seine Güte und seine Gnade nachjagen. Und David pflegte einen Lebensstil der Dankbarkeit und des Lobes. Er lebte im Glauben und Vertrauen auf Gott. Und das wollen wir heute Morgen auch tun. Wir haben so viel Gutes erlebt und er hat sich so sehr als treuer Gott empfunden. Und es schadet nicht, auch einfach mal zu schauen und dankbar zu sein für all das Gute, was er bereits getan hat. Und in dem eine neue Begegnung und Offenbarung von ihm zu suchen. David beendet diese Sätze mit, denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er bringt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf den Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Ihr Lieben, wollen wir aufstehen? Wollen wir sein Angesicht suchen? Eine frische, neue Begegnung, Offenbarung mit Gott erleben.